Ich werde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde versuchen, nachdem ich das jetzt geschafft habe mit diesem Mikrofon, einen Bogen spannen zwischen dem, was Urs Schwarz Ihnen vorher berichtet hat und dem, was zum Schluss jetzt Herr Schelling berichtet hat. Das ist ungefähr das Spektrum, womit ein Konsiliarpsychiater sich alltäglich beschäftigt. Und ich versuche wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen eine Wertung dessen, was Sie jetzt vielleicht gehört haben, aus klinischer Sicht, vielleicht auch für die Relevanz aus klinischer Sicht für uns und vielleicht auch für Sie. Nach einer kurzen Einleitung möchte ich eben auf typische Störungen, die wir auf Intensivstationen finden oder glauben zu finden, eingehen. Ein bisschen was über Risikofaktoren, die Ihnen helfen könnte, auch bei der Einschätzung und auch dann zur Prävention und Behandlung. Hier Prävention, glaube ich, ist was ganz Entscheidendes, eben gerade dann, wenn wir jetzt berücksichtigen, das, was Professor Schelling uns jetzt erzählt hat über Traumafolgestörungen. Ich möchte gerne mit einem Fallbeispiel beginnen, ein Beispiel, das vielleicht nicht ganz alltäglich ist, das Sie aber auch kennen. Das ist ein 55-jähriger Patient auf der Intensivstation, der eben mit abdominalen und thorakalen Schussverletzungen auf die Unfallchirurgie eingetreten ist, dann behandelt wurde. Und auch das gibt es eben in der Schweiz. Das ist ein Unternehmer gewesen, der von seinen Mitarbeitern mehr oder weniger regelrecht exekutiert wurde oder fast wurde und dann eben mit diesen Verletzungen eingewiesen wurde, eben aber dann auch überlebt hat. Er wird angemeldet, weil er in der Nacht sehr unruhig wirkt, am zweiten, dritten Tag ängstlich und in der Nacht immer wieder aufschreit. Und die Bitte war, oder der Auftrag an uns konsiliarpsychiatrisch war, ihn bei der Traumabewältigung zu unterstützen. Zusätzlich wurde angegeben, dass eben Ehefrau und Tochter hier wären und sehr besorgt und unruhig oder verängstigt sein, weil sie ihren Mann bzw. ihren Vater plötzlich völlig verändert erleben. Was denken Sie, was ist da los? Posttraumatische Störung? Genau. Der Patient hat ein Delir. Und das ist eben wichtig, unabhängig von Ursachen können eben unterschiedliche psychiatrische Probleme auftreten. Der Patient, wenn man ihn dann genau untersucht hat, berichtet über Halluzinationen, die nichts mit dem Trauma zu tun gehabt haben. Er sieht auf der Intensivstation irgendwelche komischen Figuren. Er berichtet, er ist desorientiert, er kann sich nicht orientieren, ist deshalb auch sehr unruhig und deshalb finden ihn die Angehörigen auch völlig verändert. Die finden völlig veränderten Menschen vor sich. Das ist ein Patient, da braucht man keine Traumabewältigung machen, den muss man antidelirant oder behandeln, das Delir behandeln und er hat sich dann auch entsprechend verbessert und hat aber dann auf der peripheren Station tatsächlich noch einmal eine Traumafolgestörung entwickelt. Auch das gibt es eben vom Zeitablauf. Und dann ist es eben wichtig, die zu behandeln. Das Delir. Ich bin hier vielleicht nicht ganz der gleichen Meinung wie Urs Schwarz. Ein bisschen abweichend, aber das gehört sich auch so zwischen Neurologen und Psychiatern, die sich beide mit dem gleichen Organ beschäftigen, aber unterschiedlicher Art und Weise. Das Delir ist wahrscheinlich das wichtigste psychiatrische Krankheitsbild auf der Intensivstation. Das wichtigste und das häufigste. Und was ganz wichtig ist, das Delir, die Kernproblematik beim Delir ist die Bewusstseinsstörung. Und die Bewusstseinsstörung, die betroffen ist, ist eben die qualitative Bewusstseinsstörung. Also es hat nichts mit Vigilanz zu tun. Vigilanz ist was Wichtiges beim für die Beurteilung, aber für das Delir ist wichtig, wie der Patient wach oder nicht wach ist. Nicht ob er wach ist, sondern wie. Das ist relevant und das, finde ich, ist immer wieder ganz schwierig, das unterscheiden zu können, wenn man nicht darauf achtet. Dann ist wichtig eben die Kognitionsstörung, die zur Desorientierung führt, das Kurzzeitgedächtnis ist gestört, die psychomotorische Unruhe, die häufig typisch ist, wenn Hyperaktivität vorliegt, schwieriger zu beobachten ist, wenn Hypoaktivität vorliegt, Schlaf-Wach-Rhythmusstörung und ein wichtiges Kriterium, der plötzliche Beginn, das ist sehr entscheidend, und der fluktuierende Verlauf als Abgrenzung gegenüber zum Beispiel anderen kognitiven Störungen wie der Demenz. Und dann natürlich das Kriterium, dass irgendeine organische Störung vorliegen muss. Wir haben eben, wenn man die Literatur durchsieht, ungefähr 50-80% der Patienten auf Intensivstationen, die ein Delir entwickeln. Sie haben manche Intensivstationen, wie zum Beispiel herzchirurgische Intensivstationen, Patienten nach Herztransplantationen, wo sie mehr oder weniger 100% von Patienten haben, die delirant sind, vorübergehend sich dann relativ rasch verbessern. Auch 20-50% auf Intermediate-Care-Stationen. Und das, was mich immer wieder verblüfft und wirklich beunruhigend ist, dass ungefähr 10% der Patienten nicht nur von der Intensivstation auf die peripheren Stationen verlegt werden mit einem Delir, sondern auch noch entlassen werden, zum Teil auch nach Hause entlassen werden. Und vielleicht sind eben diesen Teil der Patienten, die Professor Schelling dann mit untersucht, mit dem Fragebogen, wo dann natürlich die Fragebogen-Stresswerte erhöht sind, aber die haben dann eigentlich kein PTSD, keine Traumafolgestörung, sondern ein Delir. Und da werde ich zurückkommen noch. Eine klinische Diagnose ist eben nicht stellbar mit diesen Fragebögen, die immer wieder verwendet werden. Und da gibt es wahrscheinlich eine relativ große Überschneidung von Diagnosen, weil die Symptomatik, die Symptomatologie sich eben überschneidet. Zum Teil. Also sie haben Stressfolgestörungen, die einhergehen mit erhöhter Angst, mit dem erhöhten Arousal. Das ist aber bei der PTSD so, das ist aber auch beim Delir zum Beispiel so. Das ist der Grund, warum wir am Universitätsspital jetzt nach längerer Arbeit, aber jetzt doch erfolgreich mittlerweile so ein Delir-Management eingeführt haben für alle Stationen, Intensivstationen plus Bettenstationen, um eben das Delir früh erfassen zu können. Und das ist mittlerweile auf den Intensivstationen, auch auf den peripheren Stationen, irgendwas, was hauptsächlich, also primär von der Pflege gemacht wird, täglich bei jeder Schicht diese ICDSC durchgeführt wird, um eben Hinweise zu erhalten, liegen delirante Zustände vor, ja oder nein. Unabhängig jetzt von der Ursache, es geht einfach darum, diese Zustände zu erfassen. Dann werden entsprechende diagnostische Prozesse eingeleitet und eben dann eine Delirbehandlung, wenn die Diagnose bestätigt ist. Wichtig ist, das war auch ein relativ großer Aufwand, diese ganzen Schulungen durchzuführen. Das geht mittlerweile ja einfach, es müssen nicht mehr alle in den großen Hörsaal kommen, man kann das jetzt online machen und sogar ein bisschen überwachen, ob das dann auch wirklich gemacht wird. So sieht das aus, nur schematisch jetzt, Sie müssen das nicht im Einzelnen lesen. Die Pflegepersonen kriegen spezifische Anweisungen, spezifische Tools, wie sie erkennen können, ob delirante Symptome vorliegen, können dann entsprechend dokumentieren und es wird dann je nach Bedarf auch eine zusätzliche psychiatrische oder neurologische, konsiliarische Untersuchung durchgeführt. Was machen wir dann, wenn aus psychiatrischer Sicht, wenn ein Delir vorliegt? Hier ist es so, dass die Literatur oder die Evidenz sich immer wieder ein bisschen ändert. Was man halt doch vorliegen hat oder am meisten Evidenz oder zumindest Literatur hat, ist für die Neuroleptika, Haloperidol, beziehungsweise was wir in Zürich häufig einsetzen, ist ein niederpotentes Neuroleptikum, Bipamperon. Ist nicht überall erhältlich. Und Haloperidol hat den großen Vorteil, dass Sie es intravenös verabreichen können. Es muss zwar monitorisiert werden, aber das ist eigentlich das einzige Neuroleptikum, das man auch intravenös geben kann. Und zumindest empirisch doch eine gute Wirksamkeit hat mit all den Problemen, die es dabei gibt. Und hier ist wichtig, dass Sie das vielleicht mitnehmen als Intensivmediziner. Sie sind ja gewohnt, dass die Medikamente, die Sie geben, innerhalb von 2 Sekunden wirken. Die Psyche geht ein bisschen langsamer und ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie müssen die Medikamente mindestens 3 Tage geben, um einen Effekt zu sehen. Und wenn Sie natürlich eine schnelle Sedation brauchen, müssen Sie was anderes verwenden, Benzodiazepine oder was auch immer. Aber hier, um ein Delir zu behandeln, brauchen Sie mindestens 3 Tage. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder habe. Es wird gegeben, nach 5 Stunden abgesetzt. Nützt überhaupt nichts. Und dann probiert man andere aus und wieder ein anderes. Und zum Schluss, alles ausprobiert, nützt nichts. Das ist sehr wichtig. Neuere oder zweite Generation Neuroleptika sind auch wirksam. In den neuen Richtlinien, habe ich gesehen, werden Neuroleptika nicht mehr empfohlen, weil die Evidenz schlecht sei. Das Problem mit der Evidenz bei der Behandlung des Delirs ist, dass man das nur ganz schwer untersuchen kann. Wenn Sie Patienten einschließen wollen, randomisieren wollen, brauchen Sie bei diesen Patienten eigentlich immer irgendwie Einverständniserklärung. Sie kriegen die nicht. Es ist unbedingt unheimlich schwierig, dann mit der Ethikkommission Surrogate zu haben, also dass eben die Angehörigen unterschreiben und so weiter. Also solche Studien zu machen, ist einfach ein riesen Aufwand. Und es lohnt sich für die Patienten sehr, aber irgendwie um Erfolg zu haben und wissenschaftlich weiterzukommen, wenig. Das ist der Grund, glaube ich, warum wir wirklich wenig Wissen haben über diese Medikamente. Empirisch und aus der klinischen Erfahrung haben wir sehr gute Erfahrungen und die Empfehlung ist tatsächlich eben konsequent dann zu behandeln. Welche weiteren psychiatrischen Probleme finden wir? Angst, Panikstörungen, Panikattacken, die immer wieder beobachtbar sind, natürlich bei Patienten mit Atemproblemen, Patienten mit kardialen Problemen, wo die sozusagen auch physiologisch mitgetriggert werden. Hier sind sicher Behandlung des Grundleidens und natürlich vorübergehend Benzodiazepine sinnvoll. Bei den Anpassungsstörungen gibt es wenig Literatur. Und zu Depressionen gibt es eine Übersichtsarbeit, die bis zu 10-20% an Depressionen auf Intensivstationen diagnostiziert. Das glaube ich nicht so ganz, weil es hier wahrscheinlich wieder eine sehr große Überschneidung gibt mit dem hypoaktiven Delir. Das sieht ziemlich gleich aus, nur wenn man genau untersucht, sind die Patienten mit dem Delir verwirrt und ein Depressiver sollte eben nicht verwirrt sein. Zur letzten oder auch wichtigen Form sind diese Traumafolgestörungen. Und hier vielleicht ein paar Überlegungen noch. Generell ist es so, dass jeder von uns während seines Lebens, hängt ein bisschen davon ab, wo man lebt, eine Wahrscheinlichkeit von 50-90% hat, dass er irgendwann ein traumatisches Erlebnis hat. Das ist die Frage, was ist ein traumatisches Erlebnis? Ein traumatisches Erlebnis ist so definiert, dass es ein Ereignis ist, das zu Angst, Stress führt, das über dem hinausgeht, was normal ist. Also wo jeder von uns einfach in einen ausgeprägten Angst- und Stresszustand kommen würde. Das sind, können sein Unfälle mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Das können sein aber auch der Verlust, plötzlicher Verlust von einem Angehörigen. Das kann sein eine schwere körperliche Erkrankung und. Die Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ist aber ungefähr bei 10%. Lebenszeitprävalenz für Männer ungefähr 6%, für Frauen 12%, also über die gesamte Bevölkerung. Das heißt, es gibt einen großen Teil von Menschen, die sind resilient. Also die haben irgendwie Fähigkeiten, mit dieser Stresssituation umzugehen. Aber es gibt einen Teil, die entwickeln eben eine psychiatrische Erkrankung dann. Und von welchen Erkrankungen reden wir dann? Das ist eben das eine, diese akute Belastungsstörung, die sofort, unmittelbar nach dem Trauma auftritt und deren typisches Symptom eben dissoziative Symptome sind, also eben Derealisation, Depersonalisation. Symptome, die manchmal auch schwer abgrenzbar sind dann gegenüber psychotischen Symptomen. Also wenn zum Beispiel Patienten mit Schizophrenien, die haben manchmal berichten ähnliche Symptome. Dann dieses Wiedererleben, das, was mein Vorredner erwähnt hat, diese Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht kontrollierbar sind. Das ist das Problem für die Betroffenen. Also es sind Erinnerungen, die man nicht ein- und ausschalten kann, sondern die einfach kommen wie ein Film, ohne dass man die Fernbedienung dabei hat. Und es sind eben unangenehme Erinnerungen. Das führt dazu, dass das vermieden wird, dass möglichst diese Stimuli vermieden werden und eben Angst dabei ist. Es gibt eine zeitliche Definition, das muss sehr nahe am Trauma auftreten. Wenn es nicht der Fall ist, wenn es nicht innerhalb von 4 Wochen auftritt, dann handelt es sich um ein anderes Problem. Und die zweite Störung, die eben nach dem Auftreten kann, entweder aus einer akuten Belastungsreaktion entstehen kann oder unabhängig davon entstehen kann, ungefähr nach einem Monat nach dem Trauma, die eben wieder dieses Wiedererleben vermeiden, erhöhtes Erregungsniveau als Symptome hat. Und wichtig ist immer das Stressorkriterium. Es muss ein Ereignis aufgetreten sein vorher. Ohne dieses Ereignis gibt es eben diese Störung nicht. Jetzt, wenn man das auf Intensivstationen untersuchen will, hat man ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben zunächst Traumatisierungen, die vielleicht vor der Intensivstation stattgefunden haben. Jetzt, wenn man das auf Intensivstationen untersuchen will, hat man ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben zunächst Traumatisierungen, die vielleicht vor der Intensivstation stattgefunden haben. Das können Unfälle sein, Katastrophen, Überfälle, was auch immer. Das muss man überlegen. Auch Patienten mit Herzerkrankungen, mit schweren Herzerkrankungen, die bringen schon irgendwas mit. Also das ist wichtig, wenn man diese Patienten untersucht, man geht nicht von einer neutralen Situation aus, die bringen schon Stress mit. Also die haben schon eine gewisse Voraussetzung oder eine gewisse Sensibilität für Stresserkrankungen. Dann kann natürlich eine zusätzliche Traumatisierung im Laufe oder im Verlauf des intensiven Aufenthaltes passieren. Durch Interventionen, durch die Umgebung, durch das Gefühl von Hilflosigkeit ausgeliefert sein, das ist ganz ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Traumastörungen. Und als weiterer Faktor, ein wichtiger Faktor ist, denke ich, Traumatisierung durch diese Verwirrtheitszustände. Da ein Beispiel, wo man eben untersucht hat, Patienten nach Intensivaufenthalt mit Hilfe dieser Skala mit dieser PTSS, die Herr Schelling vorher auch erwähnt hat. Das ist eine Skala, jetzt, die einfach Trauma oder Symptome abfragt, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung dazugehören und ausgefüllt werden von den Patienten. Und hier hat man untersucht, wie sich Patienten unterscheiden nach der Art der Erinnerungen, die sie haben. Wir haben eine Gruppe von Patienten, die haben Erinnerungen, die wahnhafte Inhalte haben, plus faktische Inhalte. Und je nachdem, wie sich das mischt, sind hier diese Stresssymptome höher. Und wir haben die höchsten Stresssymptome bei denen, wo eben wahnhafte Erinnerungen da sind und faktische Erinnerungen. Also, wenn Sie auf der Intensivstation versuchen, alles gut zu machen, wenig Lärm, versuchen, so nett zu sein wie möglich, und der Patient aber trotzdem wahnhafte Symptome hat, und wahnhafte Symptome sind dann, wenn ein Delir vorliegt, hat er eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Stress zu entwickeln. Das ist eben ganz, ganz wichtig, um eben wahnhafte Symptome wahrzunehmen und die dann einfach zu behandeln, konsequent zu behandeln. Zu der Häufigkeit von Traumafolgestörungen, Herr Schelling hat erwähnt, bis zu 30%. Und da ist eben ganz wichtig, zu schauen, welche Population untersucht wird und wie sie untersucht wird. Was Sie hier sehen, ist eine Übersichtsarbeit. Das sind doch mittlerweile einige Studien gemacht worden. Sie sehen hier die Instrumente, die verwendet werden, und das sind alles Fragebögen. Fragebögen, die von Patienten ausgefüllt werden. Und Sie haben hier die Anzahl von Personen, die untersucht werden, und Sie haben hier die Punktprävalenz. Und Sie sehen, die Prävalenzen sind von 31% bis 53%. Und hier aber, wenn zum Beispiel hier Interviews eingesetzt werden, also klinische Interviews, haben Sie niedrigere Zahlen. Und auch in dieser Studie von Schelling, wo Sie das Interview eingesetzt haben, haben Sie niedrigere Prävalenzen. Also das heißt, die Prävalenz für posttraumatische Belastungsstörungen ist wahrscheinlich 15%, wenn man mit dem klinischen Interview misst, wenn man Fragebögen einsetzt, ist sie deutlich höher. Das hängt mit Untersuchungstechnik zusammen. Das ist häufig so in der Psychiatrie, wenn wir klinische Interviews machen, dass einfach die Diagnosen weniger häufig sind als mit den Fragebögen. Die Fragebögen sind häufig so ausgerichtet, dass sie einfach sensitiver sind, also viel erfassen, aber wenig spezifisch sind. Dazu kommt natürlich, dass, und das ist vielleicht ein bisschen eine Kritik, auch natürlich alle diese Studien, die gemacht werden, die wollen natürlich auch viel finden. Das ist ja häufig, also selten macht man ja Studien, um nichts zu finden, also viele wollen eben viel finden, und dementsprechend setzt man auch halt eben Instrumente ein, die eher dazu führen, dass man mehr findet. Aber das ist einfach eine leichte Kritik an der Art und Weise, wie Studien gemacht werden. Im Vergleich, jetzt wenn man vergleicht, die Häufigkeit von posttraumatischen Störungen nach Ursache, finden Sie zum Beispiel die Häufigkeit von posttraumatischen Belastungsstörungen bei Vergewaltigungen ist am höchsten. Das ist bekannt, das ist bis zu 80%, 50-80%. Bei menschenverursachten Katastrophen, das sind Explosionen oder was auch immer ausgelöste Situationen, ist es auch häufig. Und eben Intensivstationen 5-63%. Also das ist doch ein relativ, so gesehen, doch ein relativ wichtiger Faktor. Intensivstationenaufenthalte, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, also häufiger als zum Beispiel bei Unfällen, Verkehrsunfällen oder auch bei Herzinfarkt-Patienten. Wir selber haben auch eine Studie gemacht und untersuchen wollen bei eben Patienten mit kardialen Ereignissen, die dann auf Intensivstationen gekommen sind, wie häufig die eben Traumafolgestörungen entwickeln, und zwar akute und eben posttraumatische Belastungsstörung, haben dabei eben 52 Patienten untersucht. Durchschnittlicher Aufenthalt auf der Intensivstation war 3,5 Tage, plus minus 5. Interventionen, die gemacht wurden, Koronarangiografien, Bypass, 6 Intubationen und eine Reanimation. Und haben dann eine Woche nachher versucht herauszufinden, wie viele von diesen an Traumastörungen leiden. Und haben 3 gefunden von diesen 52 mit einer akuten Belastungsreaktion, 2 mit Hinweisen auf Angststörung und 4 mit Hinweisen auf Depression. Mit dem Fragebogen, hier mit dem klinischen Interview. Und nach 9 Monaten haben wir leider nur noch einen sehr schlechten Rücklauf gehabt. 3 von den Patienten sind verstorben, 10 haben wir nicht mehr gefunden und die anderen wollten nicht mitmachen. Und tatsächlich haben wir dann niemanden mehr gefunden mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wir haben verglichen von der Symptomatik her, ob die eben, die nicht mitgemacht haben, weniger oder schwerer krank waren. Das war nicht der Fall. Angst, Depression. Sie können sich vorstellen, dass wir das nicht publizieren haben können. Einerseits wegen dem Rücklauf natürlich, das ist wirklich ein Problem. Auf der anderen Seite auch wegen diesen Zahlen, die jetzt einfach nicht zu dem passen, was man sich erwartet. Es ist tatsächlich so, dass in der Schweiz generell die Raten für posttraumatische Störungen niedriger sind als in Amerika zum Beispiel oder auch in anderen europäischen Ländern. Das ist gut für die Menschen, für uns ist es ziemlich blöd, weil wir so wenig Patienten finden für unsere Studie. Aber tatsächlich, es hängt natürlich auch mit der Population zusammen. Die waren nicht sehr lange auf Intensivstationen und trotzdem war es verblüffend für uns, dass wir so wenig tatsächlich psychische Belastung finden. Und wir haben dann noch was Zweites gemacht. Wir haben auch versucht herauszufinden, wie denn die Belastung, wie der Stress von Ihnen, also von Professionellen auf Intensivstationen, Ärzten und Pflegenden wahrgenommen wird. Also ob die das ungefähr gleich einschätzen wie die Betroffenen oder anders. Und da haben wir eben 43 Personen mit befragt auch. 77% Pflege, 23% Ärzte. Und haben die dann eben nach diesen 9 Monaten gefragt, was denken Sie, wie es den Patienten geht, die Sie damals behandelt haben. Und Sie sehen, da haben ein hoher Teil, also 23% gemeint, die sind ausgeprägte Belastungsstörung und viel Depression und Angst. Also Sie sehen, die Einschätzung, die wir haben als Professionelle, weicht doch relativ stark von dem ab, was die Patienten selber berichten dann. Das ist einfach so ein bisschen als Korrektur. Ich glaube, es ist schon gut, dass wir sensibilisiert sind, aber ich glaube, wir müssen auch nicht zu sehr übertreiben. Und hier haben wir noch gefragt, bestimmte Items, was denken Sie denn, was für Sie am belastendsten ist? Also welche Faktoren sind belastend nach so einem Ereignis? Wieder die Beurteilung durch Professionelle und durch die Patienten selber. Die violetten Balken sind jeweils professionell und Sie sehen erstens einmal, dass die tendenziell das höher belastend einschätzen als die Betroffenen selber. Und das ist eigentlich nur hier Punkt 8, da gibt es einen Faktor, den Professionelle und Betroffene relativ gleich einschätzen, das ist die Reaktion von den Angehörigen. Das ist irgendwas ziemlich Wichtiges. Aber hier zum Beispiel die Angst, möglicherweise sterben zu können, ist bei den Betroffenen deutlich geringer, also unter 50 von 0 bis 100 als bei den Betreuern. Also das heißt, die Patienten fühlen sich sehr sicher in diesem Rahmen oder wir haben überschätzen das manchmal die Belastung, die Patienten tatsächlich während dieser Zeit haben. Risikofaktoren für Traumafolgestörungen habe ich bereits schon einzeln erwähnt. Natürlich die Dauer des Aufenthaltes ist sehr wichtig. Mechanische Ventilation, das ist was sehr Wichtiges, das ist belastend. Weibliches Geschlecht, jüngeres Alter, im Gegensatz zum Delir, dort ist das höhere Alter relevant, aber eben das Delir auch, die Präsenz, das Vorhandensein von wahnhaften Erinnerungen und die sind manchmal sehr, sehr grausam, wenn Patienten sich wie in der Folterkammer erleben, tatsächlich sich gequält fühlen. Das sind fürchterliche Erinnerungen, die zum Teil berichtet werden. Und natürlich die Menge an Erinnerungen, die berichtet wird. Zur Prävention. Irgendwas, was immer wieder erwähnt wird, ist sowohl für das Delir als auch für die posttraumatische Belastungsstörung, dass Benzodiazepine ein Risiko sind, weil sie mit einer höheren Prävalenz zusammenhängen. Hier ist immer, denke ich, das Problem mit dem Zusammenhang. Die Tendenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass schwerkränkere Menschen eher Benzodiazepine kriegen, ist einfach höher. Das hängt einfach auch mit der Schwere der Erkrankung zusammen, denke ich. Was wichtig ist, delirante Patienten sollten tatsächlich nicht mit Benzodiazepine behandelt werden, wenn sie nicht wahnsinnig hyperaktiv sind, wenn sie nicht wahnsinnig agitiert sind. Hier, dann gehört natürlich das Screening dazu für delirante Patienten. Ich glaube, das Delir ist wahrscheinlich eines der größten Risikofaktoren für eine posttraumatische Belastungsstörung. Information, Education von Angehörigen, das ist relevant, dass die eben auch beruhigend sein können. Und dann als vierter Punkt eben tatsächlich dieser Einsatz von Glukokortikoiden, die Studie, die Herr Schelling vorher vorgestellt hat. Interessanterweise ist es eben so, dass 2004 diese Form, also diese Publikationen gestoppt haben. Es gibt eigentlich wenig Untersuchungen jetzt nur noch, die das tatsächlich verwenden, weil ich glaube, dass der Einsatz, und die haben ja relativ hoch dosiert dann auch, nicht, also halt auch mit Nebenwirkungen verbunden ist. 100 Milligramm Hydrokortison zu geben, muss man sich einfach überlegen, Vor- und Nachteile von dem Ganzen über längere Zeit. Behandlung, wenn wir Traumastörungen haben, wie bei dem Patienten, den ich erwähnt habe, beim Beispiel, kann man psychotherapeutische Behandlung durchführen, auch relativ früh schon im Sinne von Exposition. Also das heißt, Trauma wird besprochen, wird immer wieder besprochen. Das hat auch mit der Trauma, mit der Erinnerungskonsolidierung zu tun und zu lernen, eben diese Erinnerung kontrollieren zu können, kontrolliert abrufen zu können. Information, Antidepressiva, SSRI können eingesetzt werden und Hypnotika bei Schlafstörungen. Nicht jedoch, wenn diese Patienten ein Delir haben. Ein Satz noch zur Resilienz. Das ist ganz wichtig. Also Menschen nach schwierigen Lebensereignissen, nach dramatischen Lebensereignissen nicht nur leiden, ihnen nicht nur schlecht geht, sondern dass tatsächlich auch Reifungsprozesse ausgelöst werden, die wichtig sind, vielleicht auch helfen, eben um solche Erlebnisse überwinden zu können. Das ist das, was wir als posttraumatische Reifung bezeichnen, ein Konzept, das seit längerer Zeit besteht jetzt und auch relativ gut untersucht wird und man tatsächlich bei Menschen mit schwierigen Lebensereignissen Veränderungen findet, dass sie ihr Leben mehr schätzen, dass sie neue Prioritäten setzen im Leben, also sagen, okay, ich habe einmal erlebt, dass das Ganze fragil ist, ich versuche zu fokussieren jetzt, was ist mir wirklich wichtig. Dann auch finden, dass sie stärker sind, als sie gedacht haben. Wenn sie das im Sinne, wenn ich das überstanden habe, kann ich eigentlich fast alles überstehen, Beziehungen wichtiger werden und eben religiöse Einstellungen sich verändern. Zusammenfassend, die häufigsten psychiatrischen Störungen auf Intensivstationen sind sicher Delirien, delirante Zustände, die man unbedingt einfach erkennen und behandeln muss. Weniger häufig sind sicher Belastungsstörungen, also Traumafolgestörungen, die aber umgekehrt, glaube ich, mit dem Delir dann wieder zusammenhängen. Unspezifisch findet man Angst, Depression und Risikofaktoren, die eben zu berücksichtigen sind, sind eben die Dauer, weibliches Geschlecht, Vorhandensein von Delir, psychiatrische Erkrankungen in der Vorgeschichte und Benzodiazepine. Und was wichtig ist, eben Angehörige unbedingt mit einbeziehen, informieren. Die sind absolut darauf angewiesen, dass sie ungefähr verstehen, was mit ihrem Angehörigen auf der Intensivstation passiert. Damit will ich Ihnen noch kurz einen Blick auf Zürich geben und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.